Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning und ich bin Gerhard Moser und über meinen heutigen Gast freue ich mich sehr, Professor Dr. Christian Stummeyer von der Technischen Hochschule Ingolstadt, und wir werden heute über das Thema generative KI sprechen, KI und der Einsatz im Unternehmen, aber auch Herausforderung bei dessen Einsatz. Auch ein spannendes Thema mit Digitalisierung, vor allem im speziellen klein- und mittelständische Unternehmen. Und er ist ja auch wissenschaftlicher Leiter auf der THI. Und ich freue mich richtig spannend, weil der Podcast, lieber Christian, heißt ja Leaders Learning. Und sozusagen vom Hörsaal, vom Lehrsaal raus in die Wirtschaft, ins Unternehmen. Herzlich willkommen, lieber Christian, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Gerhard.
Lieber Christian, zum Beginn, ich finde es immer super spannend zu erfahren, so ein bisschen vom Track Record, was hat dich in deinem Leben, welche Weggabelungen hast du genommen, dass du dorthin gekommen bist, wo du heute bist und was du heute machst?
Du, im Nachhinein ist das immer total logisch. Ich habe irgendwann mal BWL studiert in Göttingen, habe ganz bewusst auch Göttingen als Standort gewählt, als Studienort, weil ich dort die Möglichkeit hatte, schon damals Wirtschaftsinformatik als zusätzliches Fach zu belegen. Und habe dann nach Ende meines Studiums mit dem Diplom entschieden, zunächst mal an der Uni zu bleiben, zu promovieren am Institut für Wirtschaftsinformatik in Göttingen, habe meinen Doktor dann gemacht und danach hat es mich dann rausgezogen aus der Hochschulwelt, rein in die Beratung, bin dann nach Düsseldorf gegangen zur Boston Consulting Group, habe dort über 5 Jahre Strategieberatung gemacht, viel auf Wachstumsthemen gesetzt, auf ein paar digitale Themen schon damals angegangen und wollte dann auch aus privaten Gründen gerne nach München wechseln. Das habe ich dann getan, wurde abgeworben, damals in den Führungskreis der Siemens AG. Das war eine total spannende Zeit, auch sehr international. Mir war es damals immer ein Stück weit zu wenig unternehmerisch bei Siemens. Insofern habe ich dann 2009 etwas getan, wo meine Freunde gesagt haben, das ist aber mutig, gemeint haben die, das ist verrückt. Ich habe meinen hochdotierten Führungskreisvertrag bei Siemens gekündigt und mit dem Geschäftspartner selbst ein E-Commerce-Unternehmen aufgemacht. Wir haben damals Wohnaccessoires und Möbel verkauft, haben dann relativ schnell gemerkt, dass die Möbel für uns gut funktionieren und habe dann 5 Jahre das Wachstum mit begleitet und in der Zeit dann tatsächlich auch E-Commerce im Maschinenraum gelernt, wie das ist, einen Shop hochzuziehen, Online-Marketing-Kampagnen zu machen, eine Marke zu etablieren, Kundenservice-Prozesse einzuschwingen und vieles mehr. Und so nach 5 Jahren hatte ich das Gefühl, ich möchte nicht ewig nur Sofas online verkaufen, bin dann in den Beirat des Unternehmens gewechselt und bin dann eingestiegen bei Deutschlands größter Digitalagentur, der United Digital Group damals, als Geschäftsführer verantwortlich für das gesamte Beratungsgeschäft der Gruppe. Und das habe ich dann viele Jahre gemacht, fand das auch ein sehr schöner und spannender Job. Durch Zufall kam mir aber dann die Professur vor die Flinte und ich habe gesehen, die Technische Hochschule in Ingolstadt, die suchte einen Professor für Wirtschaftsinformatik und E-Commerce. Und ja, das brachte ich natürlich alles mit, Wirtschaftsinformatik durch mein Interessen, durch mein Studium, E-Commerce durch eigene Erfahrung und habe dann vorgesungen in Ingolstadt. Die haben gesagt, es gibt schlechtere. Ich habe den Ruf bekommen und dann bin ich 2016 eingestiegen. Bin jetzt im 9. Jahr als Professor unterwegs. Macht mir unheimlich viel Spaß, mit den jungen Menschen im Hörsaal zu stehen. Und daneben ist es natürlich schon so mit dem Lebenslauf. Du bist dann ja nicht nur Prof, sondern du machst auch noch andere Dinge nebenbei. In meinem Fall ist das zumindest so. Also ich habe eine Beratungsfirma, wo wir großen und mittelständischen Unternehmen helfen, digital zu werden in Marketing und Vertrieb. Durch meine Erfahrung in den letzten Jahren im Bereich künstlicher Intelligenz geht es natürlich auch zunehmend in die KI rein, in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Service. Und ich stehe auch als Redner häufig auf der Bühne, typischerweise zu Themen rund um generative KI und den Kunden der Zukunft.
Ja, super spannend. Du, lieber Christian, was mir jetzt gleich auf den Lippen brennt, bevor wir so in Medias Res noch gehen, der Podcast heißt ja Leaders Learning und wenn man es ja rückwärts betrachtet, connecten die Dots ja dann meistens, ne? Wie genau. Du es angesprochen hast. Vorwärts sieht man es oft nicht so ganz. Wenn du nochmal so zurückblickst, sage ich jetzt mal, was waren so für dich die Learnings aus der Zeit Boston Consulting vielleicht auch dann, ich würde mal sagen, da war wahrscheinlich ein bisschen ein Culture Clash zum großen S und auch dann bist du ja viel international unterwegs gewesen und dann in die, heute sagt man Startup-Szene, früher hat man einfach gegründet und gemacht, ne? Was waren so Learnings, Take-Homes aus den unterschiedlichsten Abschnitten, was man vielleicht mitnehmen kann, was dich jetzt auch noch beeinflussen?
Ich sag mal, als Berater bei Boston Consulting, da lernst du einfach, die Fragestellungen so anzunehmen, wie sie kommen und keine Angst zu haben vor einer unbekannten Branche und einem unbekannten Thema. Es ist ja schon so, dass du als Berater mit einer gewissen, manchmal auch gar nicht so langen Lebenserfahrung kommst und nicht viel mehr weißt als der Kunde, den du beraten musst, aber einfach einen Ansatz wählst, versuchst Fragen zu stellen, versuchst die Geschäftstreiber zu identifizieren und auch versuchst durchaus die Herausforderungen, die es da gibt, sehr stark zu quantifizieren mit einem Modell. Und wenn du mich fragst, was war so das eines der Key Learnings in meiner Zeit bei Boston Consulting, relativ schnell zu überlegen, was sind wirklich Geschäftstreiber und wie bringe ich diese Fragestellung auch in ein quantifizierbares Modell? Wie baue ich dann im Prinzip ein Business Case draus? Wie versuche ich eine Fragestellung zu objektivieren durch eine Quantifizierung? Das ist eigentlich das, was damals Learning war und mich und auch meine Teams heute noch prägt, dass wir eigentlich immer versuchen, auf Fragestellungen, wenn es irgendwie geht, mit einem Modell zu hinterlegen. Bei Siemens dann eher für mich die Learnings, zum einen diesem großen Konzern auch dort Teil zu sein, zum anderen aber auch die internationale Arbeit. Fairerweise bei Boston Consulting, ja, da hatte ich auch hin und wieder mal kleinere Einsätze im Ausland, aber richtig international wurde es in meinem Leben dann bei Siemens. War unter anderem ein halbes Jahr in den USA, sehr lange auch in UK und sag mal, auf internationalem Parkett mich zu bewegen, das war eigentlich das war eigentlich das, was ich in der Zeit bei Siemens dann gelernt habe. Insofern ganz andersartige Erfahrungen, sei es jetzt Strategieberatung oder eben die Konzernzeit. Und wenn ich mal rückblickend schaue, so auf die letzten 20, 25 Jahre, in denen ich jetzt im Job bin, die Zeit, wo ich persönlich am meisten gelernt habe, das war die Zeit im eigenen Unternehmen, so die ersten 2 Jahre. Wenn es darum geht, alles aufzusetzen, die Strukturen einzuschwingen, Prozesse zu definieren, auch das Geschäftsmodell, sag mal, in den ersten 1-2 Jahren nochmal weiterzuentwickeln und zu verändern. Also das war jetzt rückblickend für mich und das sage ich auch meinen Studierenden immer, die Zeit, wo ich am meisten gelernt habe, waren die ersten 2 Jahre im eigenen Unternehmen. Eine total steile Lernkurve, trotz der ganzen Themen, die vorher gelaufen waren.
Krass, sehr, sehr, sehr cool. Und du stehst ja nach wie vor, ne, 2 Tage in der Woche im Lehrsaal und sonst viel natürlich auch auf der Bühne nebenbei von deiner Consulting-Tätigkeit. Was ist für dich so diese Brücke oder was macht diese Synergie zwischen Lehrsaal und draußen im Feld, sage ich jetzt mal, zu sein aus und wie beeinflusst sich das wahrscheinlich in beide Richtungen, würde ich mal vermuten.
Ja, das ist so. Also es sind zum einen die Erlebnisse und die Erfahrungen, die du hast aus der Unternehmerzeit, aus der Zeit als Berater, die ich in den Hörsaal bringe. Und was ganz interessant ist, die Beobachtung für mich, so als Redner war es so in den ersten Jahren so, dass ich sehr stark die Themen, die ich im Hörsaal machte, auf die Bühne mitgenommen habe. Und inzwischen ist es so, dass ja die Themen auch als Redner so vielschichtig sind und so breit sind, dass ich inzwischen Themen aus den Keynotes sehr bewusst auch in den Hörsaal reinschiebe und teilweise auch meine Studierenden dann echt eine Keynote bekommen zu generativer KI oder zu Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Das heißt also, die Richtung hat sich gerade als Redner ein Stück weit gedreht, früher vom Hörsaal auf die Bühne. Inzwischen ist es eigentlich eher von den Bühnenauftritten, von den Themen, die auch draußen sind, wieder sehr stark in den Hörsaal rein. Insofern hast du total diese Befruchtung in beide Richtungen. Und ich sage ganz ehrlich, als Prof, ich möchte die 16 Jahre Berufserfahrung, bevor ich berufen wurde, nicht missen. Das ist schon echt ein Schatz, einfach weil du viel gesehen hast, viele Unternehmen kennengelernt hast, viele Branchen gesehen hast, viele Fragestellungen gesehen hast und ich ja schon auch diese unterschiedlichen Perspektiven reinbringe, Strategieberatung plus Großkonzern plus Startup, wie du es ja auch genau gesagt hast. Und insofern ist das schon, finde ich, jetzt in meinem Fall ein Schatz, mit dem ich auch ein Stück weit wuchern kann und der es mir auch vom Anfang an total einfach gemacht hat, da spannende Lehre zu machen im Hörsaal.
Ja, das ist das, was ich ja super spannend finde. Was lernt ihr jetzt, wenn du es so konkret nimmst oder was nimmst du mit jetzt gerade von den jungen Generationen, sage ich jetzt mal noch, im Lehrsaal? Was lernen dich die sozusagen? Würde mich jetzt persönlich auch interessieren.
Ja, das ist schon vielschichtig und ich mache ja den Job jetzt seit 9 Jahren und die Generation hat sich auch ein bisschen geändert tatsächlich. Also die Studierenden vor 9 Jahren, die damals im ersten Semester waren und auf mich getroffen sind als ganz junger Prof versus die Studierenden, die ich jetzt heute habe, das ist schon tatsächlich wieder eine Generation weiter. Das ist auch fairerweise eine Studierendengeneration, die ja durchaus 2, 2,5 Jahre verbracht hat in Corona. also sag mal, vielleicht auch jetzt Schulerfahrungen und eine Schulzeit hatten, die nicht so ganz glatt und ganz rund waren, auch durch die Corona-Jahre. Insofern ist es auch immer wieder so als Prof, du musst dich neu einlassen auf die Studierenden, die da sitzen. Und das ist, wenn ich einen Kurs habe mit 75, mit 80 Studierenden, das sind 75, 80 Persönlichkeiten. Jeder bringt einen eigenen Background mit, bringt eine eigene Motivation mit. Und das ist in der Tat eine Situation, wo du dich auch immer wieder neu einlassen musst auf die Gruppe, die da sitzt.
Ja, total spannend. Eine letzte Frage noch, weil es mir jetzt noch gerade spontan in den Sinn kommt. Einfach, du hast das jetzt erst bewusst angesprochen, diese Erfahrung, die du mitbringst über 20 Jahre, zuerst aus der ganzen Zeit mit Boston Consulting, mit Siemens, mit international, mit Startup und dann in die wissenschaftliche Laufbahn sozusagen eingestiegen. Wenn man das jetzt vergleicht mit jenem, der nur eine wissenschaftliche Laufbahn hat, ne? Wo siehst du Synergie oder Diskrepanz zum Teil, wo siehst du Vor- und Nachteil?
Ja, ich glaube, das ist ein anderer Lebensentwurf. Und ich war ja so am Scheideweg nach meiner Promotion. Da gab es ja bei mir auch das Angebot zu sagen, kannst noch habilitieren, kannst dann ganz klar den direkten Weg gehen auf eine Universitätsprofessur. Und das war für mich damals jetzt persönlich nicht attraktiv, weil ich schon den Zug und die Lust hatte, rauszugehen in die Praxis. Und ich glaube, es sind bei den Universitätskollegen andere Lebensläufe der Professorinnen, der Professoren. Die haben halt studiert, haben dann promoviert. Gibt es manche, die vielleicht auch mal draußen waren, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann haben sie relativ schnell, manchmal auch sofort den Weg dann gefunden zur Habilitation, sind dann auf die Professur gegangen. Die sind sicherlich vom Typ ein Stück weit anders, haben einfach eine andere Sozialisierung erfahren und sind ein Stück weit natürlich fokussierter vielleicht auf das Thema Veröffentlichung, Paper rauszubringen, Forschungsprojekte im Kern primär voranzutreiben. Und bei mir ist es so, ja, natürlich veröffentliche ich schon mal was, gebe mal ein Buch heraus, schreibe mal einen Beitrag, aber das ist bei mir immer sehr anwendungsnah. Und wenn du bei uns schaust an der Technischen Hochschule, wie forschen wir, wenn wir forschen anwendungsorientiert. Das ist also immer eine anwendungsorientierte Forschung. Wir haben also keine Kollegen, die jetzt ganz klar Grundlagenforschung machen. Das ist ein Thema der Universitäten und wir sehen immer eben den Anwendungsbereich. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, in der Wirtschaftsinformatik, im Digitalisierungsbereich, da hast du natürlich immer die Fragestellung auch, wie bringe ich jetzt zum Beispiel eine Prozessoptimierung rein, wie setze ich generative KI in mittelständischen Unternehmen optimal rein. Das heißt, wir haben ja praktische Fragestellungen, an denen wir uns dann auch letztlich, auf die wir uns fokussieren. Und insofern stellt sich gar nicht die Frage, jetzt in unserem Fall Grundlagenforschung zu machen. Und fairerweise, wenn du jetzt meinen Lebenslauf auch siehst, ich habe die Lehre, ich habe ein paar andere Aufgaben noch an der Hochschule, sei es jetzt wissenschaftliche Leitung, sei es Tätigkeit im Senat. Und daneben ja dann auch nochmal gewünscht eine Nebentätigkeit, die durchaus ja auch einzahlt darauf, dass ich eine bessere Lehre mache. Insofern hätte ich jetzt auch nicht die Kapazität, da nur Forschung zu machen tatsächlich, muss man fairerweise sagen. Und ich habe ja auch deshalb mich gegen eine Habilitation entschieden damals, als ich promoviert hatte, weil ich gesagt habe, ich bin nicht der knallharte Forscher, ich bin schon eher der Anwendungsorientierte, der gerne auch am Unternehmen, im Unternehmen was macht. Also auch eine Typfrage.
Aus der Praxis, für die Praxis, genau. Ne?
Ja. Ich glaube, es ist eine Typfrage bei vielen.
Du hast das gerade zuerst auch noch angesprochen, ne? Das Thema eben generative KI, KI im Einsatz Unternehmen. Nimm uns mal mit auf diese Reise und entmystifizier mal diese Themen, weil ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, heutzutage muss überall, wo überhaupt einmal KI draufstehen, dass sich's verkauft, ne? Sonst kann es ja nichts können. Ich mache es jetzt einmal. Ja. Und ich hatte es letztens in einem Gespräch, wo man gesagt hat, früher hat man, du bist wahrscheinlich alt genug dafür, diesen großen Sharp-Taschenrechner noch gehabt mit 1000 kleinen Tasten, wo man programmieren konnte. Das hat aber was mit Programmieren zu tun und noch weit nicht mit einer KI. Und heutzutage wird vieles, was einfach eine klassische mathematische Rechenoperation ist, KI bezeichnet, weil es sich einfach besser verkauft. Mach einmal dieses Feld auf von deinem Wirken in der Beratungsleistung, im Beratungskontext, generative KI, Digitalisierung. spann mal den Bogen auf da.
Ja. Ich mach's mal einfach und guck mal so auf die alte Welt der künstlichen Intelligenz und die neue Welt der generativen KI. Und sag mal, die alte Welt der KI, die kennen wir schon sehr lange, ging los irgendwie 50er, 60er Jahre, 1956 war so die Geburtsstunde. Und was dann kam über viele Jahrzehnte, war sehr stark so das Thema, wir versuchen Muster zu erkennen mit künstlicher Intelligenz. Also wir versuchen Bilder zu analysieren, wir versuchen den Text zu verstehen, wir versuchen eine Prognose zu erarbeiten. Also es war sehr stark eine Fokussierung auf Mustererkennung. Und die Verfahren, die dort eingesetzt wurden, sind eigentlich die Verfahren, die wir heute als maschinelles Lernen bezeichnen. Kein neuer Ansatz. Im Durchbruch des maschinellen Lernens, so 2005er, 2010er Jahre, 2012 vielleicht. Seitdem funktioniert das. Und mit diesem maschinellen Lernen kann ich zum Beispiel ein Auto autonom fahren, weil ich abschätzen kann, wie sich Umgebung verändert, wie andere Verkehrsteilnehmer sich bewegen und kann Muster erkennen und kann dann im Prinzip Steuerimpulse reingeben, beschleunigen, bremsen, steuern etc. Also das ist sehr stark auf Mustererkennung eigentlich fokussiert, wenn man es mal vereinfacht. Und dann passierte etwas tatsächlich dann für mich, gab es so einen großen Knall. Das war in meinem Fall so der 30. Juni 2022, wo ich selber das erste Mal live gesehen habe, das System ChatGPT-3 damals, großes Sprachmodell, was ja nun in der Lage war, auf Basis einer Prompteingabe neue Texte zu generieren. Und ich erinnere noch meinen ersten Prompt, den ich da reingab. Das war ein Tag, da saß ich in einer Konferenz, ein Redner der Deutschen Forschungsgesellschaft für künstliche Intelligenz stand auf der Bühne und zeigte das System GPT-3, ChatGPT-3. Und ich war ziemlich fasziniert, habe dann, während ich da saß in dem Vortrag, mein Tablet aus der Tasche gezogen, habe mir noch im Vortrag eine Kennung aufgemacht bei ChatGPT und weiß noch heute, was ich als ersten Prompt reingegeben habe. Der war relativ komplex. Ich habe gesagt, schreib mir mal einen Klappentext für mein neues Buch. Das ist der Titel, das ist der Untertitel. Und mein Buch war zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen. Keiner konnte wissen, was da drin steht. Und dieser Klappentext, den das System schrieb, der war so gut, dass ich gesagt habe, wenn ich den nehme und an den Springer Verlag schicke, dann werden die sagen, das ist ein guter Klappentext, den können wir so abdrucken. Und in dem Moment war mir klar, am 30.06.2022, diese Sprachmodelle, die sind jetzt massenverfügbar, laientauglich geworden und die werden die Arbeitswelt, die werden die Gesellschaft ganz massiv verändern. Und dann habe ich sofort eigentlich gesagt, ich muss das Thema auch auf die Bühne bringen. Und seit August 2022 stehe ich also mit dem Thema generative KI auf der Bühne und zeige auch sehr, sehr stark die Anwendungsfelder, die sich dort ergeben. Das ist das Neue. Naja, wir haben jetzt die generative KI. Wir sind also nicht mehr nur in der Lage, Muster zu erkennen, sondern wir haben vortrainierte Systeme, die im Prinzip aus dem Sprachmodell in der Lage sind, ja, Texte zu generieren, die sehr treffend, sehr gut sind, die auf die Tonalität abgestellt sind, die den Kontext berücksichtigen können und vieles mehr und die in der Zwischenzeit auch in der Lage sind, eine logische Schlussfolgerung zu machen, dieses Reasoning hinzubekommen und damit auch eine mathematische Aufgabe lösen können oder eine juristische Subsumption in Grenzen zumindest heute schon durchführen können. Also insofern ist die generative KI mit Textgenerierung, Bildgenerierung, Videogenerierung schon so das nächste heiße Thema, das große Thema im Bereich der KI, das die Arbeitswelt und die Wirtschaft massiv verändern wird, auch in den nächsten Jahren.
Ja, du hast jetzt gerade mit einem Nebenwort die Juristerei eigentlich schon angesprochen. Wenn man da jetzt anspielt auf den neuen AI-Act, ne, der da ist, ich glaube, das ist brandaktuell. Da kannst du sicher auch ein paar Sätze dazu sagen, weil ich glaube, das ist nicht unentscheidend in der heutigen Zeit mit diesem EU-AI-Act.
Ja, ist in der Tat der erste weltweite Rechtsrahmen, um den Einsatz von Systemen der künstlichen Intelligenz für die großen Tech-Player zu regeln. Der EU-AI-Act mit Geltung für die Länder der Europäischen Union ist Licht und Schatten zugleich, Flug und Segen zugleich, könnte man sagen. Ich finde es richtig, dass wir aus einer ethischen Perspektive uns als Gesellschaft Regeln geben und sagen, in welchen Grenzen setzen wir künstliche Intelligenz ein, welche Systeme können wir verantworten. Und der EU-AI-Act geht ja hin, definiert verschiedenste Kriterien wie Transparenz, Gleichberechtigung, Nachvollziehbarkeit und vieles mehr, um zu überprüfen, ob ein System zugelassen werden darf oder nicht. Und im Prinzip wird es eingeteilt, vereinfacht gesagt, mit einer Ampellogik, grün, gelb, rot. Und da kommt man hin, dass es Systeme gibt, die zum Beispiel aus Sicht des EU-AI-Acts ein unannehmbar hohes Risiko bieten und die dann auch in der EU nicht eingesetzt werden dürfen. Und gib mal ein Beispiel für so ein System, was in der EU nicht eingesetzt werden darf, richtigerweise. zum Beispiel ein System, das die Motivation eines Mitarbeiters im Unternehmen analysiert, wenn der vorm Rechner sitzt. Das kann ich heute durchaus machen. Ich kann gucken, wie guckt der, wie arbeitet der und kann aus den Impulsen, die ich da habe, kann ich sagen, Motivation ist hoch, mittel, niedrig. Und das könnte man natürlich jetzt hernehmen, könnte einen Vorgesetzten melden, könnte sagen, hast Mitarbeiter, die immer hochmotiviert sind, hast aber auch vielleicht 3, 4, 5%, die nicht so motiviert sind, die könnte man mit so einem System ausflaggen und dann könnte der Arbeitgeber da eine Konsequenz ziehen. Ist verboten, so ein System in der EU einzusetzen, sage ich richtigerweise. Jetzt ist natürlich so, dass auch andere Themen durch diesen EU-AI-Act kritisch gesehen werden. Auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass Entscheidungen automatisch getroffen werden, auch in gewissen Geschäftsprozessen beispielsweise. Und das führt natürlich schon dazu, dass wir in Deutschland, in Europa einen Wettbewerbsnachteil bekommen. Denn in anderen Regionen der Welt, ich schaue mal nach Westen in den USA, schaue mal nach Osten nach China, da hängen die ethischen Standards nicht so hoch und da hat man keinen EU-AI-Act. Das heißt, man kann dort Verfahren zum Einsatz bringen und Systeme zum Einsatz bringen, die dann in Deutschland nicht mehr zulässig sind. Und das führt natürlich schon dazu, dass wir, was den langfristigen Einsatz von KI betrifft, in Europa durchaus in Wettbewerbsnachteil laufen können.
Diese Frage hatte ich, Entschuldigung, gerade schon voll, wie du es gesagt hast, zu dieser Wettbewerbsnachteil oder Europa zu Asien und Amerika, nämlich genau der dadurch entsteht und in diesem Spannungsfeld und mit dem Ethikthema, was drüber hängt, ist, glaube ich, super spannend, ne, für dich.
Ja, und ich sag mal, den Wettbewerbsnachteil haben wir nicht erst jetzt seit dem EU-AI-Act, den hatten wir auch früher schon bei Digitalisierungsfragen, wenn es nämlich um Datenschutzstandards ging. Und nur so ein Beispiel, wenn man weltweit mal schaut, was zum Beispiel ein Betreiber einer Online-Plattform monetarisieren kann mit den Daten, die er hat, dann stellt man fest, in USA gibt es durchaus teilweise das Doppelte, das Dreifache Potenzial, Nutzen zu ziehen und Monetarisierung zu ziehen aus den Kundendaten, wo wir in Deutschland, in Europa sagen, nee, geht nicht mit Datenschutz. Und ist ja auch richtig, führt aber dazu, dass natürlich deutsche und europäische Unternehmen weniger Geld verdienen, dadurch weniger investieren können und dadurch auch wiederum in Wettbewerbsnachteil laufen. Also insofern ethisch alles richtig. Ich persönlich finde auch richtig, dass wir einen EU-AI-Act haben. Wir müssen nur Licht und Schatten auch drauf schauen, dass wir eben da in den Wettbewerbsnachteil laufen. Und ich glaube, es bedarf Augenmaß in der Zukunft zu adaptieren, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu. Und ich glaube, es war ein großes Ringen überhaupt jetzt in der Zeit vor dem EU-AI-Act, das zu verabschieden. Ich glaube, das Ringen muss weitergehen und ich hoffe, dass sich es auch weiterentwickeln wird.
Ja, wir haben ja auch zu Beginn gesagt, wir sprechen ein bisschen über Chancen und Herausforderungen oder Risiken. In dem Sinn ist ja meistens immer sehr, sehr nahe beisammen, wenn man es sich auch im Chinesischen anschaut. Ne, Krise und Chance ist das gleiche Zeichen, um wieder diese Analogie zu bringen, die ich immer sehr schön finde, weil auch in oft Krisenzeiten sind ja teils die genialsten Unternehmen entstanden, wenn man es sich so nimmt, erst wenn der Mensch aus seiner Komfortzone rausbuxiert wird, entsteht meistens Wachstum. Absolut. Und ja, Pain and Pleasure, ne, die zwei größten Trigger, und wir wissen, welcher wirklich gut funktioniert. Und von daher eben, nimm mich mal mit in diese Anwendungsfelder, weil das ist ja ein extrem breites Thema, ne, was... Es gibt ja, glaube ich, kein Geschäftsfeld heutzutage mehr, was nicht davon betroffen ist, ne? In irgendeiner Weise. Wo wirkst du? Wo ist dein Wirken? Wie breit ist es? Wo bist du primär unterwegs? Wo hast du so deinen Sweet Spot in diesem Thema?
Also ich komme ja beraterisch sehr stark aus dem Thema Wachstum und aus dem Thema Marketing, Vertrieb und Service. Und meine Beratungsfirma hat im letzten Jahr gefühlt acht, neun Jahren waren wir sehr stark im Mittelstand unterwegs, im gehobenen Mittelstand, häufig bei Familienunternehmen im B2B. So eine Größenklasse so zwischen, ich sag mal, 200 bis 500 Millionen Euro, denen wir dann geholfen haben, digital zu werden in Marketing, Vertrieb und Service. Und du hast ja häufig im Mittelstand durchaus Strukturen, wo du, wenn du jetzt im B2B verkaufst, vielleicht einen Vertriebsinnendienst hast und einen Außendienst hast und die bringen dann die Produkte an die Kundinnen und Kunden und da braucht es dann oft eben Plattformen, wo Kunden selbst bestellen können, weil der Kunde der Zukunft das gewohnt ist, das auch nutzen möchte, die Transparenz schätzt, diese Amazonisierung der Bestellung dann auch im B2B einzieht. Insofern haben wir in den letzten Jahren eigentlich sehr stark unterstützt B2B-Unternehmen, auch B2C-Unternehmen, wenn es darum geht, digital zu werden, Marketing, Vertrieb und Service. Und das geht natürlich Hand in Hand jetzt in den letzten Jahren rein in die künstliche Intelligenz, wo ich nämlich durch Algorithmen erkenne zum Beispiel, welche Produkte kann ich einem Kunden noch anbieten, wie sieht ein optimaler Bestellvorschlag aus oder wie mache ich optimalerweise auch vielleicht eine Personalisierung der Ansprache im B2B und im B2C. Denn wir sind ja heute durchaus in der Lage, wenn ich 10 verschiedene Kunden mit 10 verschiedenen Bedürfnissen haben, dann kann heute ein Textgenerierungssystem 10 verschiedene Nutzenargumentationen für ein und dasselbe Produkt ausliefern, wo ich früher eine Menge Aufwand gehabt hätte, das zu formulieren und das nicht getan hätte. Und heute erkenne ich ein Kundenprofil und kann im Prinzip für ein Produkt, das einmal definiert ist, automatisiert zum Beispiel Produktbeschreibungen ausspielen, sodass für jeden Kunden ohne großen Aufwand auch der Nutzen klar wird. Das heißt, diese personalisierte Ansprache in Marketing und Vertrieb ist sicherlich ein Thema, wo wir uns tummeln, aber auch das Analysieren von Kundenbedarfen, Bestellvorschlaglisten zu erarbeiten, solche Themen sind durchaus Themen, die wir auch mit KI dann heute abfrühstücken. Plus natürlich große Effizienztreiber im Service, die automatisierte Beantwortung von Anfragen, von was kostet dies oder jedes Produkt bis hin zu wo ist meine Bestellung. Und da ist natürlich die große Herausforderung, heute gerade für die mittelständischen Unternehmen wirklich eine Integration reinzubekommen in die Backend-Systeme, in die ERP-Systeme. Also diese intelligente, KI-basierte Kundenschnittstelle zu integrieren in die bestehenden Systeme. Das ist eigentlich immer so der Klassiker, wo man schauen muss, wie kriegen wir auch die KI dann in die Systeme rein integriert.
Was mir jetzt noch dazu einfällt, wir haben jetzt viel über Chancen gesprochen, was es machen kann. Wo siehst du die Limiten, sage ich jetzt mal in einer gewissen Weise, wo macht es keinen Sinn mehr? Oder auf der anderen Seite, gerade in diesem KMU-Bereich, wo sind eigentlich deiner Erfahrung nach die größten Herausforderungen gewesen? Weil, wie gesagt, es heißt ja Leaders Learning und das hören ja da viele auch zu. Ich finde, man hat ja aus den Fehlern meistens am meisten gelernt oder das, wo Dinge nicht ganz so glatt gelaufen sind. Nimm uns mal damit in die Richtung.
Ja, vielleicht erstmal meinen Blick auf den Einsatz der KI, der generativen KI in Summe in deutschen Unternehmen. Ich mache mir keine Sorgen um die Großunternehmen, um das DAX-Unternehmen, Siemens, Allianz, Telekom. Die haben seit Jahren das Thema erkannt, weiß von einem großen Telekom-Unternehmen. Die haben schon vor sieben Jahren hatten die schon eine Truppe von 40 Leuten, die nur sich darum gekümmert haben, Chatbots zu bauen und im Prinzip mit generativer KI zu schauen, wie kann ich Kundendialoge auf der Webseite automatisiert optimal gestalten. Ich mache mir null Sorgen um die großen Unternehmen, was ich da sehe, die sind gut aufgestellt. Ich mache mir echt Sorgen um den deutschen Mittelstand, den gehobenen Mittelstand, dass der das Potenzial, und ich bleibe erstmal beim Positiven, dass der das Potenzial der generativen KI und der KI verpasst. Weil was ist denn die Realität im Mittelstand? Wir haben dort gewachsene IT-Strukturen, wir haben dort häufig eine Truppe von hochmotivierten IT-Mitarbeitern, die aber alle komplett dicht sind, im Prinzip bestehende Systeme zu betreiben, oft bestehende Systeme zu betreiben, die in der alten Systemarchitektur sind, dadurch sehr wartungsintensiv sind und nicht so ganz leicht weiterentwickelt werden können und die eine Menge damit zu tun haben, auch sicherzustellen, dass es keine Cyberangriffe gibt auf die bestehenden Systeme. Das heißt, die IT-Truppe ist meistens dicht und dann kommt einer und sagt, jetzt müssen wir aber mal den Vertrieb neu denken und wir müssen mal generative KI einsetzen und da ist einerseits manchmal die Lust nicht so ganz groß da und was nie da ist, ist eigentlich die Kapazität. Das heißt, ich möchte eigentlich dem mittelständischen Unternehmer wirklich, den möchte ich wirklich sensibilisieren, die vielen mittelständischen Unternehmer, sich bewusst zu machen, dass dort durch die generative KI, aber auch durch traditionelle Verfahren der KI ein enormes Potenzial ist, Geschäfte einfacher zu machen, Effizienz zu heben, auch Umsatz zu steigern und das ist schon eigentlich der Bereitschaft bedarf, in das Thema rein zu investieren und es auch notwendig ist, sich selber mal ein Stück weit mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich glaube, in vielen, vielen mittelständischen Unternehmen fehlt eine KI-Strategie und das muss gar nicht jetzt ein Riesending sein. Es ist einfach mal notwendig zu durchdenken, was kann ich jetzt, wo kann ich es einsetzen heute und in der Zukunft und dann mal loszulegen und schon einen strategischen Plan zu haben, wo die Reise hingehen soll. Und das sehe ich leider in doch einer Vielzahl von auch großen mittelständischen Unternehmen, da passiert das nicht.
Ist es eher ein Thema, dieses Thema, ich sage jetzt mal provokant, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert, und die Angst, diesen Transformationsprozess zu gehen? Oder ist es ein Ressourcenthema, sowohl monetär als auch personell, wie du es angesprochen hast, primär?
Also es sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Es ist einerseits ein Ressourcenthema, personell und auch vielleicht manchmal von den Fähigkeiten. Plus, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, wir haben eine ganze Menge Kunden, denen es auch sehr gut geht in der alten Welt, die also in der Tat ein gutes Geschäft machen, auch durchaus, sag mal, steigende Umsätze verzeichnen, eine positive Entwicklung nehmen, und die haben gar nicht so diese Veränderungsnotwendigkeit und diesen Need. Und du sagtest vorhin, der Pain bringt dann oft die Veränderung, und wir haben im Mittelstand durchaus auch eine ganze Reihe Unternehmen, denen es noch sehr gut geht, und die sagen, ich sehe den Need eigentlich gar nicht und habe auch die Ressourcen nicht, und insofern wird das Thema dann aus meiner Sicht oft nicht mit der notwendigen Priorität angegangen. Also es ist so die Mischung.
Du machst mir ein bisschen Sorge, weil das könnte sein, dass wir künftig viele Nokias in Deutschland dann haben, wenn du das so erzählst.
Ja, wobei es ist ja, es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt schon ein klassisches Geschäftsmodell haben, was auch in der Zukunft klassisch funktioniert. Also ich sag mal, wenn du Backtriebmittel produzierst und du hast Bäckereien als Kunden beispielsweise, dann wirst du die auch weiterhin haben. Und heute ist es vielleicht so, dass du mit Außendienst diese Backtriebmittel an die Bäckereien verkaufst, und in der Zukunft hast du hoffentlich ein Bestellportal und hast automatische Bestellvorschlagslisten, um die Backtriebmittel dann rauszubringen. Da mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen, dass die jetzt keine Backtriebmittel mehr herstellen werden, die Unternehmen oder das Unternehmen. Ich mache mir eher Sorge, dass man da nicht den vollen Power aus dem digitalen Vertrieb holt, weil man sagt, naja, es funktioniert auch mit Außendienst und Innendienst.
Okay, also dass man da das Thema, und wie siehst du es, gerade wenn man jetzt bei Digitalisierung, und du hast auch Datenschutz zuerst einmal angesprochen und solche Themen, Stichwort Bürokratisierung oder Entbürokratisierung, sagen wir es mal so, in Deutschland, und jetzt gerade auch mit dem Thema eben KI, Digitalisierung nochmal drauf, und gerade im Speziellen der Fokus Mittelstand.
Ist ein enormer Aufwand, und ich sag mal, ich habe ja selber ein kleines mittelständisches Unternehmen mit meinem Beratungshaus, und es ist einfach auch viel an Themen, um die du dich kümmern musst, und du musst dann Statistiken teilweise liefern, wenn du dann ausgewählt bist in irgendeinem Statistikpanel, du hast eine Menge Dokumentationspflichten rund um Arbeitszeiten, um verschiedenste andere Themen, und das wird tatsächlich immer mehr, und das ist schon etwas auch, unter dem der Mittelstand ätzt. Und echt, ich glaube, viele haben sich damit arrangiert, machen das gut, aber in einer perfekten Welt wird man sicherlich versuchen, da durchaus auch Bürokratie rauszunehmen. Also wäre mein Wunsch tatsächlich auch.
Ja. Sag, Christian, konkret drei Handlungsvorschläge und Learnings aus deinem Bereich, gerade im Speziellen, wenn man jetzt sagt, ich bin Geschäftsführer, KMU etc., was würdest du denen an die Hand geben, aufgrund von deinem Erfahrungsschatz?
Also wenn ich wirklich erstmal auf das Thema Digitalisierung schaue, würde ich schon sagen, investiert rechtzeitig in neue Systeme. Unterschätzt auch die Komplexität dieser Veränderung nicht. Also macht den Weg frei, auch teilweise neue Systemlandschaft reinzunehmen, in die neue Welt zu gehen, in Marketing, Vertrieb und Service. Also treibt die Digitalisierung voran, ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, macht euch bewusst, dass generative KI in vielen Bereichen ein enormes Potenzial haben wird, Dinge effizienter zu machen und auch Umsatz nach vorne zu bringen. Und der dritte Punkt ist, investiert immer auch in gute Mitarbeiter. Das heißt, entwickelt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, sorgt dafür, dass die sich weiterentwickeln, weiter qualifizieren können. Und als Unternehmer seid selber auch bewusst, dass ihr immer wieder neu lernen müsst, dass es lebenslanges Lernen braucht, Mut, Neugierde, Offenheit und auch neue Themen anzugehen. Das wären so die drei Felder. Also Digitalisierung voranbringen, Potenzial der KI sehen und die People-Seite im Blick behalten.
Sehr cool, Christian. Was natürlich jetzt eine Frage, die noch mir auf der Zunge brennt natürlich. Du bist ja eben viel ja auch im Lehrsaal, und wie hat, sage ich jetzt mal, das Thema KI-Digitalisierung deine Lehre und auch du bist ja auch wissenschaftlicher Leiter, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie hat das beeinflusst die letzten Jahre? Und schau mal ganz kurz in die Glaskugel in die Zukunft.
Das ist eine Herausforderung, die generative KI auch für die Hochschulen tatsächlich, weil es natürlich schon heute so ist, dass Studierende hingehen, wenn die eine Abschlussarbeit schreiben sollen, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder auch eine Studienarbeit, gehen die hin und geben das Thema ein und lassen sich mal eine Gliederung zum Beispiel prompten. Das ist mal so der erste Schritt. Also ich habe das Thema und dann lasse ich mir eine Gliederung rausprompten. Und ich bin jetzt seit 9 Jahren im Job. Ich kann sagen, so in den letzten 1,5 Jahren sehen die Gliederungen, die mir vorgelegt werden, anders aus, weil in der Tat gepromptet wird. Und das erkennt man manchmal so ein bisschen, manchmal kennt man es auch nicht, aber wir fragen dann ja ganz offen, habt ihr System genutzt? Ja, haben sie gemacht, und dann sprechen wir darüber, wie kann denn optimal gepromptet werden und wie läuft das denn und wie kann ich so ein System auch intelligent nutzen? Quintessenz, die klassische Literaturarbeit ist tot, also ich gebe keine Literaturarbeiten mehr raus, habe ich in der Vergangenheit wenig getan, mache ich heute gar nicht mehr. Das heißt, es geht in den Abschlussarbeiten erstens immer darum, wirklich ein Thema idealerweise mit einem Unternehmen zu erarbeiten oder eine sehr praktische Fragestellung auch zu erarbeiten, wo ich wirklich Neuland beschreiten kann. Zweitens, wir als Technische Hochschule sagen ganz offen, das sind Systeme der generativen KI, der Texterstellung, die Studierenden, wenn sie denn im Job sind, auch zur Verfügung haben im Unternehmen. Also müssen wir die ranführen und müssen die auch qualifizieren, dass sie mit diesen Systemen gut und verantwortungsbewusst arbeiten können. Also ist auch unser Auftrag, die Studierenden ranzuführen. Wir verteufeln das nicht ganz, ganz, ganz deutlich. Und bei der Prüfung ist es so, dass wir zunehmend neben der schriftlichen Arbeit auch ein Kolloquium oder noch eine mündliche Begleitveranstaltung daneben setzen, um auch zu verstehen, hat das wirklich verstanden? Hat sie es wirklich verstanden und hat sie es wirklich auch selber durchdrungen, das Thema. Also insofern verändert die Lehre. Und vielleicht noch ein Gedanke, wenn man mal schaut, wie leistungsfähig die Systeme heute sind, gibt es ganz interessante Studien. Es gibt eine Seite, die heißt trackingai.org, die misst tatsächlich den Intelligenzquotienten von KI-Systemen durch. Und das neue System von ChatGPT, die Version O1, die sehr gut ist in der logischen Schlussfolgerung, im Reasoning, wie wir sagen, die kommt auf 120 IQ-Punkte. Und es wird in absehbarer Zeit Systeme geben, die auch 130 IQ-Punkte haben. Und jetzt schildere ich mal folgende Situation. Ich weiß nicht, welchen IQ ich habe. Also im Schnitt hat jeder Mensch 100. Jetzt lass mich mal ein bisschen mehr haben. Vielleicht habe ich 100 oder 110. Jetzt stehe ich mit meinen 110 Punkten da im Hörsaal. Und ein Studierender hat auch 110 Punkte. Der hat jetzt ein System genutzt, das ein IQ hat von 135 und hat damit eine Gliederung gepromptet. Und jetzt legt der Studierende mit seinem IQ von 110 mir mit meinem IQ von 110 eine Gliederung vor, die von dem System kommt mit einem IQ von 135. Und ich zerreiße ihm die Gliederung, weil ich sage, das ist ja viel zu abstrakt, das ist gar nichts, das passt doch alles hinten und vorne nicht, weil ich die Brillanz dieser Gliederung von dem System mit 135 IQ-Punkten gar nicht verstehe. Also ich glaube, das wird spannende Entwicklungen geben. Wie gehen wir Menschen denn um mit den Ergebnissen, die wir dann ständig kriegen von Systemen, die so viel schlauer und so viel intelligenter sind als wir Menschen langfristig? Glaube ich, wird spannend und also wird eine coole Zeit.
Richtig, richtig spannender Gedankengang, Christian. Da rattert es bei mir jetzt gerade auch richtig, weil das ist ja eigentlich dann noch die spannende Frage in der Zukunft, dieses Thema Mensch und Maschine, Synergie, ne?
Ja, und in Deutschland, ich sag mal, ist ja ein Land, da gibt's ja politische Kräfte, die sagen, wir brauchen auf den deutschen Autobahnen ein Tempolimit von 130. Die Frage ist, wird's dann auch einer kommen und wird dann sagen, wir brauchen auch ein IQ-Limit von diesen KI-Systemen, auch vielleicht bei 130 Punkten. Schlauer dürfen die gar nicht sein in Deutschland. Also das ist auch wieder so Fragen. Und in anderen Ländern gibt's das dann vielleicht nicht, die dürfen dann auch 150 IQ-Punkte machen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt ein IQ-Limit geben wird, aber die Diskussionen werden hochkommen. Und also das ist eine spannende Zeit.
Spannende Gedanken, die du da denkst, finde ich richtig cool. Lieber Christian, zum Schluss noch eine Frage, die mich noch sehr treibt. Was treibt dich auf die Bühne? Was möchtest du hinterlassen? Was ist deine Mission, warum du auf der Bühne so viel Menschen inspirieren möchtest?
Wenn ich gebucht werde, dann komme ich und mache Lust und mache Mut auf die Nutzung neuer Technologien. Früher war es so das Thema digitaler Vertrieb, Digitalisierung, und jetzt in den letzten 3 Jahren ist es sehr stark das Thema der künstlichen Intelligenz. Und es macht mir zum einen Spaß, auch vor Menschen zu sprechen, deshalb auch sicherlich die Berufswahl als Professor im Hörsaal. Aber eben ist es auch toll, wenn du jetzt nicht nur 70, 80 Studierende erreichst in einer Veranstaltung, sondern mit einer Keynote in 45, 50 Minuten Minuten sehr prägnant, vielleicht 700 Geschäftsführer hast, 700 Führungskräfte hast, denen du das Potenzial aufzeigen kannst, aber auch ethische Fragen diskutierst und auch so Fragen ansprichst, wie braucht man ein Tempolimit für die IQ-Systeme, für den IQ von KI-Systemen. Das heißt, es macht mir schon Spaß, Menschen ranzuführen an neue Themen, und ich komme immer, und wenn ich auf der Bühne bin, bin ich 90% der Zeit total optimistisch und total positiv. Ja, ich spreche auch mal diese dunkle Seite der KI an, natürlich auch die ethischen Fragen, aber wenn ich gebucht werde, dann werde ich gebucht von Unternehmen, typischerweise von großen Organisationen, die sagen, wir brauchen einen Lustmacher, einen Mutmacher, einen, der da auf die Innovation positiv schaut und der den Teilnehmenden dort zeigt, was geht heute auch mit KI. Also insofern ist das für mich immer eine positive Zeit auf der Bühne, und ich habe ja oft auch dann so Aha-Erlebnisse im Publikum, wo dann auch Erkenntnisse kommen und wo auch dann oft so Klick macht zu sagen, jetzt probiere ich doch das mal aus, oder ich wusste gar nicht, dass das heute schon geht. Und insofern ist das auch eine befriedigende Aufgabe, auf der Bühne zu stehen.
Sehr, sehr, sehr cool, lieber Christian. Die Zeit verfliegt. Ich sage ganz herzlich danke für deine Zeit, für diese spannenden Einblicke und auch vor allem für diese Gedankenanstöße, drüber mal nachzudenken über eben Tempolimits, IQ etc. Also echt spannend, da hast du bei mir jetzt richtig was ausgelöst, bei unseren Zuhörern wahrscheinlich auch. Ich hoffe, dass die alle uns da zuhören, auch was mitnehmen konnten. Für mich war es persönlich auch sehr, sehr spannend. Von daher ganz herzlichen Dank, lieber Christian, dass du hier warst, und bis bald auf jeden Fall.
Sehr gerne, lieber Gerhard. Danke dir.
Ja, ihr Lieben, das war der Podcast mit Professor Dr. Christian Sturmeier, und ich hoffe, ihr habt ihn genauso spannend gefunden wie ich. Mir hat er ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ganz anders kann ich es nicht sagen. Bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, euer Gerhard, macht's gut, ciao.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.